Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du einen Podcast-Beitrag von Reine Nervensache. Spannenden Beiträgen aus dem Netzwerk von Professor Sven Meuth und wichtigen Aspekten der Behandlung der multiplen Sklerose.
Viel Spaß beim Zuhören.
Saskia, schön, dass du heute hier bist. Das ist der erste gemeinsame Podcast. Freut mich, dass du da bist. Vor allem, weil wir uns auch schon eine Weile kennen. Da kenne ich so ein bisschen, glaube ich, deinen Werdegang. Hoffe aber noch ein paar Sachen zu erfahren. Bevor wir zum eigentlichen Thema des Podcasts kommen, erzähl noch ein bisschen was von dir.
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich heute dabei sein darf bei dem Podcast. Genau, ich bin momentan ja als Assistenzärztin in der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Düsseldorf tätig und meine Verbindung zu MS ist, dass ich mehrere Jahre in der MS-Ambulanz arbeiten durfte und auch das Infusionszentrum mitbetreuen durfte, wo viele MS-Patientinnen und Patienten von uns angebunden sind. Genau, und deshalb freue ich mich heute sehr, zu dem Thema MS hier im Podcast sprechen zu dürfen.
Aber hast du denn in Düsseldorf studiert, oder?
Nee, genau. Studiert habe ich nicht in Düsseldorf. Studiert habe ich initial in München, habe auch einen kleinen Umweg über eine Promotion in die Kardiologie, dann nachher doch in die Neurologie gefunden. Genau, bin dann nach Münster gegangen, dort angefangen eben bei Sven Meuth und auch Nico Melzer in der Forschungsgruppe und so eigentlich zur Neuroimmunologie gekommen und dann mit nach Düsseldorf gegangen.
Ja, wir kennen uns ja auch schon seit Münster immer Zeiten und interessant eigentlich, München ist ja auch die immunologische Hochburg mit der Neuroimmunologie, aber natürlich jetzt ist es mehr im Rheinland, ja, in Düsseldorf. Nein, Quatsch. Heute soll es ja auch um das Thema Neurologie gehen, beziehungsweise speziell um das Thema ja auch Biomarker. Da machst du ja sehr, sehr viel schon seit einigen Jahren. Und eine Methode, glaube ich, wo dein Herz hängt, kenne ich auch schon in Münster, glaube ich, auch erlernt, ist ja die Fax-Analyse. Was ist denn eine Fax-Analyse?
Genau, das Wort ist ja ein bisschen sperrig, wenn man es mal ausspricht. Das ist eigentlich die Durchflusszytometrie. Genau, das ist im Endeffekt eine Methode, um Zellen zu analysieren. Ich würde jetzt mal so einen Vergleich herstellen für diejenigen, die die Methode vielleicht noch nicht kennen. Ich vergleiche das immer ganz gern mit so einer Apfelsortieranlage. Also eine Apfelsortieranlage, im Endeffekt werden die Äpfel ja aufgereiht, durch die Anlage durchgeleitet und die Anlage untersucht dann die Äpfel nach zum Beispiel Größe, nach Form, nach Farbe, aber auch nach der äußeren und inneren Beschaffenheit und kann dann die Äpfel anhand von diesen Kriterien in verschiedene Untergruppen einteilen. Wenn wir jetzt mal die Parallele herstellen zur Durchflusszytometrie, da ist es eigentlich ganz ähnlich. Also auch die Zellen werden einzeln aufgereiht, durch das Gerät geleitet. Im Unterschied zur Apfelsortieranlage können wir aber die Zellen vorher markieren. Mit so verschiedenen Farbstoffen können wir uns aussuchen, ich möchte mir gerne die verschiedenen Moleküle auf oder in der Zelle angucken. Die markiere ich dann im Vorhinein mit einem Farbstoff und dann kann ich die Zellen in der Flüssigkeit einzeln durch mein Gerät leiten und in diesem Durchflusszytometer werden sie dann von Lichtstrahlen, also Lasern verschiedener Wellenlängen getroffen und das Gerät kann dann quasi das gestreute Licht, das reflektierte Licht, aber auch das Licht messen, was von diesen Farbstoffen abgegeben wird. Und dann ähnlich zu der Apfelsortieranlage kann das Gerät dann auch Aussage machen über die Größe der Zelle, über die innere Beschaffenheit der Zelle und kann mir auch sagen, wie viel und ob überhaupt ich von meinem Molekül, was mich interessiert, dies auf der Zelle vorhanden ist. Und das Schöne ist dann, dass ich quasi mit der Auswertung, also ich kann das Ganze dann manuell auswerten, indem ich mich händisch hinsetze, die Daten analysiere. Aber mittlerweile gibt es natürlich auch, wir kennen alle Wort KI oder computerbasierte Analysen, viele Analyse-Tools. Und ich kann dann schauen, was gibt es für Arten von Zellen, wie unterscheiden sich die Zellen, lassen die sich in Untergruppen einteilen und gibt es vielleicht auch Unterschiede zwischen erkrankten Patienten, gesunden Patienten oder auch Patienten, die unterschiedliche Erkrankungen haben.
Und Zellen aus dem Blut oder gehen auch andere Gewebe oder andere Proben? Wir nehmen ja unsere Patienten oft auf vielen Rahmen von Studien ab und da kommt ja die Frage, wofür brauchen wir das eigentlich? Und was kann man alles faxen?
Genau, das ist das Tolle. Also einerseits ist die Durchflusszytometrie eine relativ, sage ich mal, einfache. Es klingt natürlich jetzt kompliziert, immer im Vergleich zu anderen Methoden. Es ist eine relativ einfache, kosteneffiziente und breit verfügbare Methode. Und das Tolle ist eben, wir können ganz verschiedene Gewebe nehmen. Also im Endeffekt, wir sind da erstmal nicht limitiert. Ich kann das Blut nehmen, was ja für uns sehr, sehr schön ist, weil es einfach zu gewinnen. Es ist für die Patientinnen und Patienten auch einfach. Man nimmt, sage ich mal, einfach nur mal ein paar Röhrchen mehr Blut ab. Das Ganze geht aber natürlich auch mit dem Nervenwasser. Das Ganze geht auch theoretisch mit Geweben. Also man könnte auch Gewebe untersuchen und man muss die Zellen dann vereinzeln, aufarbeiten speziell. Aber auch das ist möglich mit der Durchflusszytometrie.
Und jetzt hast du ja schon gesagt, man kann ja auch sozusagen krankheitsspezifische Veränderungen sehen. Gibt es denn, sagen wir mal, so auch für dich Hinweise, was du bei der MS eher siehst als bei anderen Erkrankungen? Das ist wahrscheinlich ein sehr großer Bereich, aber kannst du schon mal so ein paar Sachen sagen, die uns bei der MS mehr auffallen?
Also ich habe so zwei Studien im Hinterkopf, die ich beide sehr schön fand, vor allem, weil sie auch dieses Jahr rausgekommen sind. Eine ist eine sehr, sehr große Arbeit, die in einem sehr hochrangigen Journal in Science Translational Medicine erschienen ist. Und diese Studie hat sich nämlich jetzt genau mit der Frage beschäftigt, können wir mit der Durchflusszytometrie die Zellen erstmal in Untergruppen einteilen und kann uns das Ganze dann helfen, um wiederum MS-Patienten vielleicht in Untergruppen einzuteilen und was können wir dann vielleicht zukünftig für die Therapie ableiten? Und hier hat quasi eine große Kohorte von MS-Patientinnen und MS-Patienten die Blutzellen von diesen mit der Durchflusszytometrie untersucht. Kam dann auch noch eine andere Methode zum Einsatz, die sich Proteomics nennt. Da möchte ich jetzt aber nicht genauer drauf eingehen im heutigen Podcast. Und im Endeffekt hat die es geschafft, durch die Analyse mit der Durchflusszytometrie die MS-Patienten in verschiedene Untergruppen einzuteilen. Um jetzt mal exemplarisch zwei zu nennen, hat sie zum Beispiel einen neurodegenerativen Phänotyp gefunden. Die Patienten haben sich ausgezeichnet durch eine rasche Neurodegeneration, durch strukturelle Schäden und durch auch eine rasche Krankheitsprogression. Oder dem gegenübergestellt haben sie auch einen entzündlichen Phänotyp gefunden, der eben frühe Zeichen von entzündlichen Veränderungen zeigt. Was ich dann so spannend fand an der Studie, muss ich sagen, dass sie dann wiederum in die klinischen Daten geguckt haben von der Kohorte und dann geschaut haben, naja, ich habe jetzt diese Untergruppen gefunden in meiner Fax-Analyse. Was sagt mir das jetzt über das Therapieansprechen aus? Und dann fand ich es klasse zu sehen, dass das wirklich Unterschiede sind. Also die haben dann geschaut, dieser neurodegenerative Phänotyp spricht der schlechter zum Beispiel auf verschiedene MS-Medikamente an und haben tatsächlich gefunden, dass dieser Phänotyp schlechter auf das MS-Medikament Interferon Beta anspricht. Wenn man das eben mal weiterdenkt, könnte man sich überlegen, dass die Methode vielleicht helfen könnte, MS-Patienten in verschiedene Untergruppen einzuteilen und dann zukünftig vielleicht auch eine Vorhersage machen könnte oder zumindest hilfreich sein könnte, zu sagen, der oder die Patientin spricht vielleicht besser auf das Medikament an und der andere wäre es vielleicht sinnvoller, wenn wir mit einer anderen Therapie starten.
Ja, das ist genau das, worum es eigentlich gehen muss, denn wir haben so viele Optionen und wir stehen jedes Mal da, wollen alles beraten und ehrlicherweise, wenn die Frage kommt, ja, was, warum denn das und nicht das und dann verlassen wir uns ja so ein bisschen auf unsere eigene Erfahrung und sicherlich die klinischen Daten, aber genau was du eigentlich beschreibst, ne? Vielleicht wirklich eine personalisierte Medizin, das haben wir öfters, das Wort jetzt im Podcast, aber es passt an diesem Beispiel von der Publikation sehr, sehr gut. Das brauchen wir ja auch. Auch ein Aspekt Nebenwirkung. Ne? Muss ich auch eine Therapie durchführen, wenn die gar keinen Erfolg bringt? Ja, ganz, ganz spannend. Ja. Jetzt hast du auch noch von einer anderen Arbeit gesprochen.
Genau, also es gibt auch eine Arbeit, da waren wir auch ja alle beteiligt, die ja aus unserer Klinik gekommen ist. Und da, das ist jetzt weniger interessant für Patientinnen und Patienten, die schon eine gesicherte MS haben, sondern vielmehr für Patientinnen, bei denen eine MS vermutet wird. Bei vielen Patienten ist es, sage ich mal, relativ einfach. Sie gehen durch den diagnostischen Ablauf, also klassisch zum Beispiel Nervenwasseruntersuchung, MRT-Bildgebung vom Gehirn, vom Rückenmark. Und dann kann man bei vielen Patienten die Diagnose anhand der Diagnosekriterien, die wir alle sehr gut kennen, haben wir heute auch viel drüber gehört, die sogenannten McDonald-Kriterien, die regelmäßig revidiert werden, zuletzt auch diesen Jahres, kann man die Diagnose einer MS schon stellen. Aber es gibt immer auch noch einen kleinen Teil von Patienten, da ist es häufig nicht so einfach und wir sind uns nicht ganz sicher, haben die Patientin jetzt wirklich eine MS, könnte es vielleicht doch eine andere Erkrankung sein. Und dass auch an diesem Punkt die Durchflusszytometrie helfen könnte, ist interessant. Also wir haben es quasi geschafft, durch eine Analyse der Blutzellen und der Zellen im Nervenwasser von diesen Patienten relativ souverän, indem wir auch, sage ich mal, computerbasierte Auswertungstools mit reingenommen haben in das Portfolio, zu sagen, ob der Patient in die MS-Gruppe fällt oder der Patient vielleicht eine andere Erkrankung haben könnte. Das finde ich sehr spannend, dass man vielleicht sagen könnte, allein durch die Analyse der Blutzellen oder jetzt auch der Zellen im Nervenwasser können wir vorhersagen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Patient wirklich eine MS hat oder ob der Patient vielleicht doch eine andere Erkrankung hat.
Ja, wenn ich mir so praktisch vorstelle, ich habe am Anfang den Verdacht auf MS, keiner kann es richtig stellen und jedes Jahr warte ich gebannt auf die MRT-Kontrolle, was kommt raus. Und vielleicht sagen könnte, bei diesem Patienten nicht wieder bei allen. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass man nicht den Eindruck hat, diese Methoden können wir überall bei jedem anwenden. Dafür sind sie, glaube ich, auch noch nicht so stark etabliert. Aber für den Einzelnen könnte das natürlich schon relevant sein.
Genau, das nicht so etabliert, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also das klingt natürlich alles sehr vielversprechend und wir sind da auch sehr optimistisch. Aber natürlich sind das so gesehen auch erstmal erste Daten. Also die Durchflusszytometrie wird natürlich leider noch nicht routinemäßig angewandt in der MS-Diagnostik. Aber ich finde, diese Studien liefern wichtige Grundlagen. Es ist natürlich trotzdem auch wichtig, dass die natürlich nochmal bestätigt werden. Also viele der Studien greifen natürlich auf vorhandene Daten, wie du auch eingangs schon gesagt hast. Wir frieren viel ein, wir haben Zugriff auf viel Biomaterialien. Das heißt, die Studien greifen natürlich häufig auf dieses große Portfolio an Biomaterialien zurück. Allerdings sollte man natürlich auch nicht aus dem Blick verlieren, dass man das Ganze nochmal prospektiv validiert. Was heißt jetzt prospektiv? Prospektiv heißt einfach, dass wir Daten und Proben speziell für eine Studie über einen gewissen Zeitraum sammeln. Und genau das braucht es natürlich, um diese Ergebnisse nochmal zu validieren. Und ich denke, dass die Studien schon wichtige Grundlagen liefern, aber dass das natürlich auch noch nötig sein wird.
Jetzt weiß ich gerade auch bei dir persönlich, wie viel Engagement und Herzblut du für die Wissenschaft reinsteckst und wie viel Zeit das auch in Anspruch nimmt. Und ich einfach mal so, auch für die Zuhörer und Zuschauer, bis zu dieser Faxanalyse, ist ja schon ein ganz schöner Weg. Ne? Also von der Probenentnahme aus der US-Ambulanz bis dahin. Ich glaube, es ist vielen gar nicht klar, was das alles bedeutet, wie viele Leute da mitspielen, von technischen Assistenten, von Materialien und so weiter. Kannst du mal so einen Einblick geben? Ist bei dem überhaupt so alles gekommen?
Ja, das ist nett, dass du auch mal die Hintergründe ansprichst, was man ja manchmal so ein bisschen vergisst, wie viele Leute eigentlich beteiligt sind, bis man die erste Probe entnommen hat, bis dann im Endeffekt wirklich solche spannenden Daten rauskommen. Es ist natürlich ein weiter Weg. Also erstmal der erste und wichtige Punkt ist natürlich, dass die Patientinnen und Patienten uns unterstützen bei den Studien und auch bereit sind, ihr Biomaterial uns für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Dann braucht es natürlich das ganze Ambulanzteam, was die Patienten mit einschließt, das Studienteam, was dann auch endlich das Blut abnimmt. Dann braucht es die MTAs, die die Proben einfrieren. Und dann nachher müssen wir die eingefrorenen Proben dann wieder analysieren. Dafür müssen wir natürlich erstmal diese, sage ich mal, wir nennen das Panel entwickeln, also uns erstmal Gedanken machen, was möchten wir uns denn überhaupt anschauen und wie schauen wir uns das Ganze an, bis dann zu dem Punkt, wo wir dann wirklich sagen, wir bereiten die Proben vor für das Gerät, wir messen die Proben. Also es ist wirklich ein langer Weg und selbst wenn wir dann am Punkt angekommen sind, wir haben endlich unsere ganzen Patienten gemessen, dann müssen die Daten natürlich auch noch ausgewertet werden. Wir haben es natürlich heute auch schon mehrfach gehört, es geht ja immer mehr in diese Multiomics-Schiene. Dadurch generieren wir natürlich sehr, sehr große Datensätze, die dann auch ausgewertet werden müssen. Und das bringt uns manchmal schon an unsere Grenzen. Und da brauchen wir natürlich häufig auch Unterstützung von Algorithmen bis hin zu KI, die uns helfen kann, dann auch diese Daten optimal auszuwerten, um dann auch das Beste rauszuholen für die Patientinnen und Patienten.
Ja, das ist ein wesentlicher Punkt. Und ich frage mich manchmal, welche Richtung geht so auch so unsere klinische Forschung und unsere Medizin generell. Weil wir haben tolle Ansätze, wir haben viel engagierte Menschen, die sich dafür einsetzen. Aber natürlich, das abzubilden, braucht viele Anträge. Das kommt noch davor, ne? Die Anträge, die du schreibst, ne? Die Ethikantrag dazu, ja? Der Datenschutz. Das kommt ja auch alles so, bevor man solche Analysen machen kann. Also, genau. Ich glaube, das ist ein langer Weg. Und ich weiß nicht, wenn man von solchen Publikationen, von denen du sprichst, so liest, wo man weiß, wie lange das dauert, bis man da hinkt, da reden wir teilweise schon von manchmal 10 Jahren, bis bestimmte Analysen mal getätigt wurden. Ja, das finde ich auch immer ein ganz schönes Wort. Das muss einem auch klar sein, wie viel Herzblut, wie viel Manpower darin steht.
Ja, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, den du ansprichst. Aber das, also wenn man sich das immer wieder ins Bewusstsein ruft, dass man sich auch mal Gedanken macht, dann wirklich, was möchte ich genau analysieren und wirklich eine Studie von Grund auf auch gut planen. Dass man nicht einfach sagt, wir untersuchen jetzt alles mal, sondern dass man sich wirklich Gedanken macht, wen möchte ich einschließen, was ist meine Fragestellung, welche Fragestellung möchte ich beantworten und wie gehe ich da heran. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Schritt, den man sich auch immer wieder vor Augen führen sollte.
Klasse Einblick in das Thema. Ich glaube auch, und ich glaube, das hat dieser Podcast deutlich gemacht, dass wir vor allem aber weiterhin unsere Patientinnen und Patienten brauchen. Auch die, bei denen es jetzt augenscheinlich, was uns total freut, gut läuft. Wir brauchen alle, denn wir müssen noch vieles erkennen, vieles besser machen. Denn wir sind noch bei der personalisierten Medizin, wo wir hinwollen. Und vielen Dank, dass du heute Zeit hattest. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.